Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und die Seefahrt. Heute ist der 19. Februar und es ist gerade ca. 21 Uhr UTC. Meinen Podcast Schiffkapitän Mannschaft gibt es jetzt auch auf Google Podcasts für alle, die eben die Google Podcast App verwenden. Das heißt, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, so in ziemlich allen Portalen den Podcast zu registrieren. Das ist heute die 14. Episode. Die vergangene Episode Nummer 13 hat mächtig viele Downloads erzielt, vor allem am ersten Tag gleich. War ziemlich erstaunt oder erfreut gleich, dass da so viele Downloads sind. Also es waren 187 Downloads. So viel habe ich am ersten Tag bisher überhaupt noch nie gehabt. Das freut mich also ziemlich. Natürlich kann das jetzt daran liegen, dass die Community natürlich gewachsen ist. Das wäre natürlich cool. Vielleicht aber auch einfach daran, weil das Thema Hafenmanöver sehr viele Leute von Haus aus anspricht, glaube ich, weil es irgendwie ein Thema ist, das jeden beschäftigt natürlich. Oder vielleicht war es auch einfach, dass das Reizwort Hafenkino im Titel des Podcasts drinnen war. Aber ein Podcast ist ja Audio, also ja, na gut. Es freut mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch mittlerweile meine Segelturns online, etwas spät aber doch, aber da ich ja in der Vorbereitung eines neuen Projektes bin und hier jetzt der Zeitplan irgendwie doch ein wenig anders sich entwickelt hat, habe ich jetzt kurzfristig noch ein paar Turns online gestellt, die es heuer gibt, beziehungsweise wo man sich einbuchen kann. Ich habe es schon mal erzählt, aber jetzt ist das alles online und zwar habe ich zuerst der erste Turn heißt Expedition Palagruža. Das ist ein Turn zu den einsamen Inseln Kroatiens. Es gibt da nämlich draußen auf der Adria ein paar abgelegene, unbewohnte, einsame Inseln. Die sind zwar nicht besonders groß, aber hinfahren kann man da trotzdem und sich die ansehen. Das heißt, Ankermöglichkeiten gibt es eigentlich kaum, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bei diesem Turn geht es darum, diese einsamen Inseln zu besegeln. Das ist ein Turn, der wird ca. 300 Seemeilen haben. Wir werden da teilweise nonstop segeln, damit sich das alles ausgeht. Also das heißt Tag und Nacht segeln und entsprechende Wachen einteilen. Der Turn findet am 11., also von 11. bis 18. Mai 2019 statt. Ausgangsort ist Biograd in Kroatien. Biograd kann man günstig mit Flug, Auto oder Bus erreichen. Also Flughafen, der nächste ist Sada und dann kann man hier einen Flughafentransfer von ca. einer Stunde. Und dann ist man schon in Biograd und dort geht's los. Wir haben eine Oceanis 45 gebucht, das ist ein 4-Kabinen-Boot und ich habe vorher gerade online geschaut, es sind derzeit noch 3 Plätze frei, also schnell buchen, sonst sind alle weg. Genaue Infos zu diesem Turn gibt es natürlich auf meiner Seite unter freeskippers.at, da kann man oben auf Turnplan gehen, da findet man die Turns und auch Links zu den genauen Infos, beziehungsweise natürlich auch über Facebook, auf meiner Facebook-Seite www.facebook.com/bhsailor, da gibt es also den Event und auch ein Posting, wo ich genaue Detailinfo gelistet habe. Buchen kann man das Ganze natürlich auch. Und zwar über B3 On Water, die größte Segelschule Österreichs. Da gehen wir auf www.b3-onwater.at und dann auf Termine und Preise. Da kommt man auf die Turnliste und da kann man unten in die Unterkategorie Überstellung hineinschauen. Und dort findet man den Turn. Aber ich habe auch auf meiner Seite natürlich den Buchungslink und in den Shownotes wird das dann natürlich auch drin sein. Und dann gibt es die Expedition Nord-Ägäis, ein ebenfalls ganz besonderer Turn für Hartgesottene und solche, die die Ägäis kennenlernen wollen. Wie der Name schon sagt, es ist eine Expedition, das heißt also ebenfalls sehr viel Segeln geplant. Also die Runde, die ich da vorhabe, sind ungefähr 600 Meilen. Das heißt, wir werden auch auf diesem Turn ziemlich weit segeln, Tag und Nacht mit Wachen. Bei diesem Turn haben wir eine Kyklad 43-4. Mit Sturmsegel und Genacker, damit wir für alle Fälle im Meltemi vorbereitet sind. Auf jeden Fall, der Turn findet statt von 27. Juli bis 10. August. Das ist ein zweiwöchiger Turn, wo wir also hier durch die Ägäis weite Strecken segeln werden. Ausgangsort ist Lavrion. Lavrion ist in der Nähe von Athen. Da kann man also mit dem Flugzeug nach Athen fliegen Da gibt es immer jederzeit Flüge normalerweise und dann geht es relativ einfach mit dem Bus weiter nach Lavrion oder natürlich auch mit dem Taxi, ist ganz klar. Informationen, Details findet ihr ebenfalls natürlich auf meinem Freeskippers Turnplan. Dort gibt es genaue Infos, beziehungsweise gibt es auch ein Posting auf der Titelseite dazu, Expedition Nordegees, oder natürlich auch auf facebook.com/bhseeler gibt es auch einen Link zu diesem Turn. Und natürlich buchen kann man das Ganze natürlich auch auf b3-onwater.at und dann Termine und Preise kommt die Turnliste. Und unter Überstellung ist also die Expedition Nordegees dabei. Hier sind ebenfalls noch genug Plätze frei, da den Turn habe ich jetzt erst vor 2 Tagen online gestellt. Und das heißt, da kann man sich noch einbuchen. Es würde mich freuen, wenn ich da ein paar meiner Hörer vielleicht sogar wieder treffen werde dann bei diesem ziemlich spannenden Turn. Was gibt es Neues beim Golden Globe Race? Der Uku Randma an dritter Stelle. Ist ziemlich knapp an Nahrung den aktuellen Berichten zufolge. Er hat aber glücklicherweise jetzt etwas Angelglück gehabt und 2 größere Schwertfische an Bord ziehen können, damit sozusagen der Hunger etwas weniger wird. Offensichtlich ist er schon ziemlich out of Nahrungsmittel den Berichten zufolge. Er hat dann außerdem eines seiner 8er-Starks eingebüßt und hier irgendwelche Reparaturen oder sonst irgendwelche Vorkehrungen treffen müssen und hat dadurch einen ziemlichen Meilenverlust auch gegenüber dem Istvan Koppa sozusagen in Kauf nehmen müssen. Dem Istvan geht es aber auch nicht ganz besonders, muss man dazu sagen. Er wird ziemlich gequält von akuten Zahnschmerzen und hat hier sozusagen Medical Assistance angefordert von der Rennleitung und behandelt sich da jetzt selbst irgendwie mit Antibiotika oder so weiter, wie man das lesen kann auf der Seite, auf der Golden Globe Race Seite. Und er berichtet von einem mächtigen Schimmelproblem an Bord. Offenbar ist sein ganzes Boot innen verschimmelt aus irgendwelchen Gründen und was natürlich für die Gesundheit jetzt auch nicht gerade ideal ist. Also es geht da beiden Moment kämpfen irgendwie auf den letzten Meilen ziemlich. Ja, der Istvan Koppa hat außerdem ziemlich massive Probleme mit seiner Ruderanlage, die komplett ausgefallen ist irgendwie. Und auch die Notbinde hat sich irgendwie aufgelöst, sodass er eine neue Eigenkonstruktion bauen hat müssen, um das Schiff manövrieren zu können. Das funktioniert irgendwie halbwegs, aber er hat da auch einen Wassereinbruch. Das geht leider nicht genau hervor aus der Online-Berichterstattung da. Oder ich habe irgendetwas überlesen. Auf jeden Fall ist irgendwie Wasser auch eingedrungen und das hat er jetzt mit seinem Warmwasserbeutel sozusagen fixiert oder versiegelt. Dafür hat er halt keinen Warmwasserbeutel mehr, aber ich glaube, das ist im Moment eher egal in so einer Situation. Ja, der Tapio Lentinen, der ist wohlauf, allerdings gerade konfrontiert mit einer riesigen Fischerflotte von über 150 Trawlern, die er da irgendwie genau auf seinem Kurs herumlungen. Da hat auf Twitter ist ein Foto gekommen, mit so, wo man halt bei die Schiffe am AIS, also am Plotter irgendwo sieht, von der Rennleitung glaube ich, weiß nicht genau, wo das Bild her ist. Auf jeden Fall, dass hier eine riesige Menge an Fischerbooten seinen Kurs kreuzen, mehr oder weniger. Ja, dann zu den aktuellen Renndaten noch. Der Uku Randma hat 2110 Meilen noch bis zum Ziel, Distance to Finish. Die Uhrzeit ist von 16, also die Daten sind von 16 Uhr UTC. Er befindet sich derzeit in den Rossbreiten und wird aber schön langsam in die Westdriftzone eintauchen und wieder etwas Fahrt aufnehmen. Er ist derzeit ca. am 26. Breitengrad. Das ist in etwa die Höhe von den Kanarischen Inseln. Er befindet sich aber mitten am Atlantik natürlich. Also der Istvan Koppa hat noch 2470 Seemeilen, ist also 370 Meilen sozusagen hinter dem Uku Randma. Er befindet sich derzeit im Passatgürtel auf ca. 17 Grad nördlicher Breite. Und das ist in etwa die Höhe der Kapverdischen Inseln. Aber er ist auch natürlich auch nicht bei den Kapverden, sondern ebenfalls mittendrin zwischen Amerika und Afrika. Ja, und der Tapio Lehtinen hat noch eine Gesamtdistanz von geschätzt ca. 5810 Meilen zurückzulegen und befindet sich derzeit im Südatlantik auf 40 Grad südlicher Breite. Dann habe ich zum Thema Versicherungen wieder etwas entdeckt. Und zwar gibt es da den Podcast von den Glücksberaten. Das heißt Glücksberaten Segeltalk, ein Podcast von Erik und Babsi ist das. Und sie haben meistens in ihrem Podcast verschiedene Interviewpartner, wo es um alles Mögliche rund um Segeln geht. Man findet den Podcast natürlich auch in allen Podcast-Portalen, sowie Player FM, Stitcher, iTunes und so weiter. Beziehungsweise haben sie auch eine Homepage. Die Homepage heißt Glücksberaten mit UE und X, also gluexpiraten.de. Und aktuell, ich habe gesagt, ich habe etwas über Versicherung in der letzten Episode, es war die Episode Nummer 47 und diese Episode heißt Richtig versichert auf Langfahrt mit Dirk Hilken von Panthenius. Der Dirk ist eben Versicherungsexperte und arbeitet bei der Versicherungsgesellschaft Panthenius, die vermutlich bekannt ist. So viele Versicherungen gibt es ja nicht, die im Bereich Segeln, Seefahrt und so weiter unterwegs sind, Yachtversicherungen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Vortrag, beziehungsweise ein sehr interessantes Interview. Das kann ich nur jedem empfehlen, der sich hier etwas interessiert. Für Versicherungen in dem Podcast geht es im Wesentlichen um Bootsversicherungen, das heißt Haftpflichtversicherungen und Kaskoversicherungen. Und dann spricht er auch ein wenig von Skipperhaftpflichtversicherungen. Also es werden hier keine Versicherungen erklärt, sondern es geht hier um das Prinzip, was eigentlich, wie so eine Versicherung funktioniert und was da versichert ist und welche Versicherung man da braucht und so weiter. Ja. Also anhören. Er hat auch ein bisschen davon erzählt, was sozusagen aus der Praxis, mit welchen Voraussetzungen manche Leute also in See stechen, beziehungsweise mit welchen Problemen sie dann kommen. Und er hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt, wo ich ebenfalls nur appellieren kann an die Vernunft. Zum einen hat er also berichtet, dass sehr viele Menschen heute mit einer gewissen Blauäugigkeit in See stechen, und damit ist jetzt nicht gemeint, hier 2 Meilen vor der Küste spazieren zu fahren, sondern tatsächlich auf Langfahrt zu gehen, also zum Beispiel eben Atlantiküberquerungen, egal ob nach Westen oder nach Osten oder so weiter, und oft da sehr blauäugig einfach gefahren wird, es kann unter dem Motto, es kann ja nichts passieren, und es dann sehr oft aber ganz offensichtlich ist, dass es eben an der Seemannschaft völlig fehlt. Und was er ebenfalls berichtet hat, ist, dass die Menschen hier mit top ausgestatteten Booten starten, also sich um viel Geld irgendwie ein Boot haben ausstatten lassen mit allem Pipapo, was man also ausstatten kann. Also das heißt, die Boote sind teilweise sogar überausgestattet, allerdings ungetestet. Menschen starten also dann mit völlig ungetesteten Booten, und eine Atlantiküberquerung ist jetzt nicht so ein Spaziergang. Also da kann schon einiges schief gehen. Es erfordert zum einen Erfahrung, und zum anderen wird von dem Boot natürlich einiges abverlangt. Das heißt, es ist auf jeden Fall anzuraten, das Boot zu testen, bevor man auf so eine Fahrt geht. Das heißt, ein Jahr lang, sage ich jetzt mal, in einem Revier oder in mehreren Revier, ist jetzt egal, aber nicht bei so einer Überfahrt, ja, sondern eben in Küsten. Nähe einfach zu betreiben und zu schauen, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ob irgendwo irgendwelche Mängel sind oder ob man etwas umbauen muss, damit es besser geeignet ist und so weiter. Und dann kommt natürlich auch immer wieder der Domino-Effekt, dass irgendetwas schief geht und als Folge dann eine Menge andere Sachen dann auch schief gehen. Das kommt also auch immer wieder vor, also dass sozusagen das ursprüngliche der ursprüngliche Fehler von irgendetwas meistens gar nicht so schlimm wäre oder handelbar wäre, wenn nicht dann in Folge noch eine Menge andere Sachen passieren würden. Und das ist auch das, was ich immer sozusagen versuche, auch den Azubis mitzugeben und allen, die hier beginnen am Boot zu werken, sozusagen immer sauber zu arbeiten und immer genau zu arbeiten und also sozusagen nichts auf nachher verschieben, sondern wenn was defekt ist, dann das reparieren sofort reparieren, immer alles wegräumen, kein Geschirr stehen lassen, die Packskisten immer in Ordnung halten, aber auch das gesamte Schiff in Ordnung halten. Das heißt, regelmäßig das Stehende und Laufende gut überprüfen, Dinge austauschen, die nicht funktionieren, und manche Sachen tauscht man einfach so aus. Ja? Also ich sage mal, gerade das Stehende gut, das wird in diesem Podcast auch behandelt, hat ein Ablaufdatum, man kann nicht hineinsehen, man weiß nicht, wann es kaputt wird. Dem Vortrag zufolge ist es spätestens nach 20 Jahren soweit, und ich persönlich weiß das von Gesprächen mit anderen Leuten, also auch von Riggern und so weiter, dass man sagt, ja, nach 10 Jahren sollte man das Rig unbedingt austauschen, weil es dann eben unter Umständen irgendwelche Schwachstellen hat. Und natürlich bricht das dann nicht in der Situation, wo eh alles eitel Wonne ist, sondern meistens genau dann, wenn man es eben nicht brauchen kann. Denn nach Murphy's Law, das ja hinlänglich bekannt ist, passieren diese Dinge immer in dem für dich ungünstigsten Zeitpunkt. Von Markus Silbergasser gibt es dann auch wieder einen Artikel, der ein wenig zum Thema Versicherungenrecht dazugehört. Und zwar heißt der Artikel, welches Recht ist anzuwenden? Und dabei geht es ganz konkret um die Fragestellung, naja, also es ist jetzt ein Schadensfall eingetreten und sozusagen welches Recht, das heißt das Recht welches Landes, wird eben angewendet, das, wo das Schiff registriert ist oder das, wo das Skipper sozusagen also Staatsbürger ist oder eben das Land, in dem der Schaden passiert ist und so weiter. Das wird in diesem Artikel behandelt. Er hat da wieder ein Interview geführt mit dem Versicherungsexperten von der Firma Yachtbull, dem Friedrich Schöchel. Und ja, die Lage kann manchmal tatsächlich sehr verzwickt sein, kann ich dazu nur sagen. Wenn das auf jeden Fall interessiert, dieser Artikel, ihr findet den Artikel unter www.untersegeln.eu. In den Shownotes werde ich dann natürlich auch einen Link wieder auf den Artikel verweisen. Ansonsten habe ich den Artikel auch auf meiner Seglerseite im Facebook gepostet unter facebook.com/bhseeler. Ein wenig hinunterscrollen, da findet man also den Artikel, welches Recht ist anzuwenden. Als besonderes Thema habe ich heute die Bohrer ausgewählt, ein sehr beliebter oder eher doch gefürchteter Wind, ganz im Speziellen in der Adria, also ein Nordostwind, der ansonsten natürlich überall auf der Welt und natürlich auch im Mittelmeer vorkommen kann. Im restlichen Mittelmeer wird er auch als El Greco bezeichnet oder nur als Greco, und ist also ein Nordostwind, im Speziellen in der Adria entwickelt sich dieser Nordostwind aber zu einem sehr unangenehmen und gefährlichen Wind teilweise, weil er eben ein besonders böiger Wind ist und auch unangenehm empfunden wird, weil er immer kalt ist. Kalt natürlich im Vergleich zu der Temperatur, die vorher geherrscht hat, wenn man um einige Grad Temperaturabfall hat, da eben sozusagen der Wind aus dem Norden herunterkommt. Die Ursache für die Bohrer im Wesentlichen, beziehungsweise für das Unangenehme der Bohrer, ist das Dinarische Gebirge, dass sich die gesamte Ostküste der Adria eben von Italien bis Albanien hinunterzieht, und ein kleiner Teil dieses Gebirges ist ja das Velebit-Gebirge, das sich eben von Zadar nach nordwärts bis nach Istrien sozusagen erstreckt, genau der Küste entlang, und etwas westlich, also unmittelbar mehr oder weniger an der Küste vor diesem Gebirge, ist dann der berühmte Velebit-Kanal eben von Zadar nach Norden. Und dieser Kanal ist in Bezug auf die Bohrer eine eigene Klimazone, also nämlich insofern ganz besonders, da sie sogar im Wetterbericht, im Marinewetterbericht, einen eigenen Bereich, immer eine eigene Kategorie ausmacht. Ich sage immer, die Bohrer wohnt im Velebit-Kanal. Ja, wer das sehen möchte, wo dieses Gebirge tatsächlich genau verläuft, kann auf der deutschen Wikipedia-Seite, ist eine ganz oben, wenn man also auf die Wikipedia-Seite des Dinarischen Gebirges geht, kann man also ganz oben rechts, ist eine schöne topografische Karte drinnen, wo man das wirklich gut sehen kann, wo dieses Gebirge genau verläuft, und dass es eben genau in Kroatien sozusagen die gesamte Adriaküste hinunterläuft. Ja, das Gebirge geht eben auf eine Höhe von bis 2 Kilometer Höhe. Und genau deshalb ist es eben auch, hat es so einen besonderen Einfluss eben auf den Wind. Dazu muss man sagen, dass das Wettergeschehen eben, also das hauptsächliche Wettergeschehen, alles das, was man so als Wetter bezeichnet und was man als Segler eben spürt, mehr oder weniger in der unteren Hälfte der Atmosphäre stattfindet. Das heißt in den unteren 5 bis 6 Kilometer Höhe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da ist jetzt mittendrin ein 2 Kilometer hohes Gebirge, also das ist ein Drittel von dem oder fast die Hälfte, kann man sagen, nicht ganz. Das ist also ein wesentliches Objekt sozusagen, was hier im Weg ist einfach, was somit also eindeutig einen Einfluss auf das Wetter haben muss. Und es ist so, dass also hier dieses Gebirge eben wie eine Düse wirkt, zum einen natürlich, also aber nicht eben in der Ebene, sondern eben von oben nach unten. Und dadurch kommt es eben auch zu gewaltigen Verwirbelungen eben, wenn also der Wind über das Gebirge sozusagen drüber weht, weil der Wind hinten nach oben muss, dann weht er über das Gebirge und auf der anderen Seite verwirbelt sich der Wind natürlich eben durch diese Kante, durch diese relativ scharfe Kante, insbesondere beim Wellebit-Gebirge kann man das eben sehen, wenn man sich die Karte anschaut, dass es ein wirklich sehr schmaler Gebirgszug ist und dadurch eben eine relativ scharfe Kante unter Anführungszeichen ausmacht, was ganz besonders viele Verwirbelungen natürlich verursacht. Und des Weiteren ist es so, dass jedes Teilchen, also ich meine jetzt damit zum Beispiel die Moleküle und Atome, die in der Luft sozusagen sind, natürlich allen physikalischen Kräften folgen. Das sind zum einen die, die man eh aus jedem Wetterkurs kennt, das ist die Druckgradientenkraft, also das ist die Kraft, die durch den Druckunterschied entsteht, und dann noch die Corioliskraft, das ist die Kraft, die eben durch die Erdrotation entsteht. Aber das sind nicht alle, es gibt ja noch eine Menge andere Kräfte. Und im Speziellen gibt es dann nämlich noch die Fliehkraft und die Schwerkraft. Und auch diese beiden Kräfte haben also natürlich, wirken genauso auf die Luftteilchen wie auf alles andere. Und im Speziellen die Schwerkraft kann man sich hier ganz einfach erklären. Ja, wenn also die kalte Luft jetzt hier auf 2 Kilometer Höhe hinauftransportiert wurde an den Gipfel des Gebirges, dann fällt es auf der anderen Seite natürlich herunter, also bewegt. Natürlich durch die Druckgradientenkraft, aber die Schwerkraft hilft hier noch mit. Also es sind zwei Kräfte, die jetzt sich in die gleiche Richtung überlagern und dadurch wird das eben verstärkt und das Ganze wird noch viel unangenehmer. Und daher kommt eben diese heftige und besonders böige Bohrer, die eben manchmal weht, eben aufgrund von dieses Gebirges. Der Druckunterschied, also eben zwischen Hoch und Tief und so weiter, ist also die grundsätzliche Ausgangslage für eine Bohrer, und dabei ist also, wenn man sich jetzt eine Bodendruckkarte anschaut, und zwar den Ausschnitt Adria, wenn man sich also, es geht hier eben nur um die Adria, es ist egal, wie die Isobahnen in Island sind oder in Russland, die Bohrer weht nur dann, wenn die Isobahnen in der Adria entsprechend ausgerichtet sind, und zwar ganz im Speziellen kann man sagen, Bohrerlage hat man dann, oder die Voraussetzungen hat man dann, wenn die Isobahn ungefähr waagerecht ausgerichtet sind. So genau ist das nicht, aber ungefähr waagerecht, also das heißt Ost-West ausgerichtet sind im Bereich der Adria, und zwar so, dass der höhere Druck eben im Norden ist und der tiefere Druck im Süden und die Isobahnen eben in der Adria in etwa waagerecht liegen. Und dann, wenn das also der Fall ist, dann hat man also einen Nordostwind, oder dann ergibt sich eben aus dem Ganzen ein Nordostwind. Was man im Frühjahr manchmal sehen kann auch, ist die berühmte Bohrerwalze. Es ist eine Wolkenhaube, die sich über das Gebirge sozusagen erstreckt. Das kann man eben, wie gesagt, schon meistens im Frühjahr beobachten. Und das ist deswegen, weil auf der hinteren Seite, also auf der landesinneren Seite, die Luft natürlich nach oben geschoben wird über das Gebirge, weil das Gebirge nicht ausweicht. Und durch das nach oben Transportieren eben eine Abkühlung der Luft stattfindet. Und durch die Abkühlung dann eben unter Umständen Kondensation eintritt, was eben diese Bohrerwalze verursacht. Aber die Bohrerwalze muss nicht unbedingt da sein. Also wenn man die Bohrerwalze sieht, also so eine eindeutige Wolkenhaube ist, dass die eben über dem Gebirge, den gesamten Gebirgszug sozusagen drüber hängt, dann ist es ein deutliches Vorzeichen für die Bohrer. Aber umgekehrt, der Umkehrschluss ist nicht zulässig, wenn keine Bohrerwalze da ist, heißt das nicht, dass keine Bohrer kommt. Kann natürlich genauso eine Bohrer sein, weil das ja nur von der Luftfeuchtigkeit abhängt, und wenn die Luft im Inland trocken war, dann kondensiert sie nicht beim Aufsteigen im Gebirge und es entsteht also keine Bohrerwalze, aber deswegen kann trotzdem der Nordostwind kommen. Bei der Bohrer werden ja zwei Typen unterschieden, die sogenannte schwarze und die weiße Bohrer. Bei der schwarze eben die dunkle Bohrer eher die unangenehme ist und die weiße, ich möchte nicht sagen angenehm, aber die weniger unangenehme Bohrer ist. Und ich möchte jetzt ein bisschen analysieren, wo da der Unterschied ist und wie so Bohrerbilder in der Bodendruckkarte eigentlich ausschauen und ob ich das vorher wissen kann und so weiter. Natürlich, das Einfachste ist immer einen Wetterbericht zu lesen. Kann ich auch jedem empfehlen, der Wetterbericht, der weiß das normalerweise. Aber Achtung, die Wetterberichte haben in der normalerweise, also zumindest in Kroatien, aber auch in den meisten anderen Seegebieten, nur einen Vorhersagezeitraum von 24 Stunden. Das heißt, wenn das ganze Geschehen erst in 30 Stunden ist, dann hat man das nicht in dem Wetterbericht drin. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass also die Druckgebilde einfach vorbeiziehen oder über jedes Seegebiet drüber ziehen. Das heißt also mit Druckgebilde, das meine ich jetzt im Speziellen natürlich ein Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet und die ziehen also abwechselnd einfach vorbei, einmal das eine und einmal das andere. Und im Wesentlichen der große Unterschied zwischen schwarzer und weißer Bohrer ist, ob das die Ursache für die Bohrer sozusagen das Tiefdruckgebiet oder das Hochdruckgebiet ist. Das heißt, welches der beiden Druckgebiete ist das Dominante? Das heißt also, wenn das Tiefdruckgebiet dominant ist, das heißt, das Tiefdruckgebiet liegt so sozusagen in der Landkarte, wenn man so will, dass es den Wind eben so anzieht, dass in der Adria nordöstlicher Wind entsteht, dann spricht man von einer schwarzen Bohrer. Wenn es umgekehrt ist, also das Hochdruckgebiet liegt so dort, dass der Nordostwind eben aus dem Hochdruck herausweht, dann spricht man von einer weißen Bohrer. Wenn man sich die Druckgebilde etwas genauer anschaut, dann weht ja der Wind überall woanders. Man weiß ja generell eigentlich, naja, gegen den Uhrzeigersinn weht der Wind in das Tief hinein und im Uhrzeigersinn weht er aus dem Hoch heraus. Also der Wind weht immer in eine andere Richtung. Wenn man es genau anschaut, dann kann man also die waagrechten Isobaren befinden sich natürlich am oberen bzw. am unteren Rand der beiden Druckgebilde. Und zwar ist es so, dass beim Hochdruckgebiet, also der südliche Sektor, also am unteren Rand des Hochdruckgebietes, die Isobaren waagrecht liegen und dort daher der Nordostwind herrscht. Das heißt also, wenn der untere Rand eines Hochdruckgebietes in der Adria liegen muss, weil er dort der Nordostwind ist, heißt das also, das Zentrum des Hochdruckgebietes liegt somit nördlich, also sozusagen in Mitteleuropa. Wenn Mitteleuropa also ein Hochdruckgebiet liegt, wenn in Mitteleuropa also ein Hochdruckgebiet liegt, dann ist der südliche Rand dieses Hochdruckgebietes liegt also dann über der Adria und somit hat man die waagrechten Isobaren in der Adria, die dann eben den Nordostwind erzeugen. Beim Tief ist es umgekehrt. Beim Tief ist also, nachdem der Wind aus dem Tiefe herausweht, ist also der nördliche Sektor des Tiefdruckgebietes der Bereich, wo der Nordostwind weht, bedeutet also so viel wie, das Tief muss also südlich vorbeiziehen, also muss also, über die Adria oder über die südliche Adria drüber ziehen, beziehungsweise über das Ionische Meer und dann Richtung Balkan ziehen, so dass der nördliche Rand des Tiefdruckgebietes eben direkt in der Adria liegt. Damit das nicht so theoretisch ist, habe ich da auch ein paar Wetterkarten aus dem vergangenen Jahr herausgesucht, wo man sich das live ansehen kann. Und zwar die erste Wetterkarte ist aus dem Juli. Und zwar habe ich hier die Wetterkarte von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodäsie genommen. Und zwar kann man das auf www.zamg.ac.at kann man sich diese Karten anschauen im Archiv. Und zwar geht man da im Menü unter Wetter auf Wetterkarte und da bekommt man die aktuelle Wetterkarte. Das ist eine Bodendruckkarte mit überlagertem Satellitenbild und unmittelbar unter dem Bild gibt es also da hier die Überschrift Kartenarchiv und da kann man sich das Datum und die Uhrzeit der Karten sozusagen auswählen und dann seine Karte abrufen. Da bekommt man also jede beliebige Bodendruckkarte der vergangenen Jahre, kann man sich also hier aus dem Archiv anzeigen lassen. Und ich habe mir hier jetzt also vom 6. Juli 2018 um 0 Uhr UTC die Bodendruckkarte herausgesucht. Was man da sehen kann, ist, dass über der Adria, genau über der Adria, ein ganz kleines, schwaches Tief liegt. Es ist ein T eingezeichnet, aber sie ist nahezu kein Druckunterschied zu erkennen. Es liegt ein Wolkenfeld über Mitteleuropa, im Speziellen da über Österreich und Süddeutschland kann man also sehen, dass hier ein Wolkenfeld liegt, ein relativ großes. Und dann kann man hier auch so eine strichlierte Linie erkennen, die liegt quer von der Biskaya dann durch Frankreich und geht durch weiter nach Norddeutschland, also sozusagen so ein wenig von Südosten nach von Südwesten nach Nordosten. Und man hat hier ebenfalls über die Biskaya hat man hier eher ein Hochdruckgebiet und dann sieht man einen dezenten Hochdruckkeil über Mitteleuropa bis nach Österreich zu den Alpen zu erstrecken. Dieses Bild ist im Moment noch ungefährlich. Was man in der Adria jetzt vermuten kann, hier ist ein wenig bewölkt und wahrscheinlich sind schwache, eher südliche Winde aufgrund von diesem ganz leichten, zarten Tiefdruckgebiets im Moment. Was man aber sehen kann, ist eben diese blaue Strichlinie, was auf der einen Seite ein Kaltluftvorstoß aus dem Norden bedeutet, also sozusagen der Vorstoß kommt aus dem Norden, geht nach Süden. Und was man auf dieser Karte auch besonders erkennen kann, ist also sozusagen dieser Auswuchs der Isobahn genau über Österreich. Kann man das sehen, ist hier so eine kleine Nase drinnen, die von Westen nach Osten zeigt sozusagen. Und auch über Frankreich ist es ein wenig zu erahnen. Der Wetterbericht für den aktuellen Tag habe ich ja ebenfalls rausgesucht von dem kroatischen Wetterbericht vom selben Tag, also 6. Juli um 6 Uhr in der Früh. Und da wird ein wenig von Regen und Gewittern geredet und dann ebenfalls the second part of the night, local gusts of northeast winds 35 to 40 knots. Also das heißt in der zweiten Nachthälfte, also das ist dann schon das siebte, sozusagen werden stellenweise Nordostböen erwartet, kündigt er hier schon an in diesem Wetterbericht. Und wenn man jetzt da die Wetterkarte weiterblättert, also wir gehen weiter, also ich war jetzt auf 0 Uhr und jetzt gehe ich auf 18 Uhr am 6. Juli, 18 Uhr UTC. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, also dass diese blaustrichlierte Linie jetzt von Italien über die Nordadria und dann im Süden von Österreich hier durchgeht. Und diese Nase, die vorher mehr oder weniger in Westösterreich war, sich ein Stückchen weiter nach Osten bewegt hat und jetzt unmittelbar mehr oder weniger genau über den Alpen liegt, unmittelbar etwas nördlich von der Nordadria, sozusagen etwas nördlich von Istrien. Und was man auch auf dieser Karte besonders sehen kann oder was man hier beachten sollte, ist, dass das Hochdruckgebiet auf der Biskaya, das mitten hier in der Biskaya liegt, sich weiter ausgedehnt hat und sich weiter nach Europa erstreckt und hier in diesem Bild jetzt noch im Speziellen auf England. Also ich meine, das in England ist, hat jetzt keinen Einfluss. Aber was man erkennen kann, ist, dass sich das Hochdruckgebiet sozusagen ausdehnt, eindeutig. Wenn man jetzt auf der Bodendruckkarte um weitere 6 Stunden weitergeht, ich habe also hier jetzt die Bodendruckkarte von 7.07.2018 um 0 Uhr UTC und hier ist jetzt nun ganz eindeutig bereits die Bohrerlage zu erkennen. Man kann also sehen, die blaustrichlierte Linie ist jetzt weit auf den Balkan gewandert und ganz unten in der Südadria, also der Kaltluftvorstoß ist hier weiter gewandert. Und was man ebenfalls sehen kann, ist, dass die Isobare, die vorher noch mehr oder weniger über den Alpen war, jetzt hier waagrecht eindeutig über der Nordadria liegt und eine weitere Isobare herangewandert ist, die jetzt durch Österreich durchgeht, ebenfalls in etwa waagrecht liegt. Und der Abstand genau über der Adria, also wenn man sich das anschaut, ist also relativ klein im Verhältnis zu den Abständen, die vorher da waren. Wir haben sich hier also ein wenig zusammengeschoben. Das heißt, was man hier also hat, ist sozusagen diese Nase, diese Hochdrucknase, die Fachsprache ist dafür der sogenannte Hochdruckkeil, heißt das, der sich hier eben über die Adria sozusagen schiebt, bei den Alpen etwas zusammengestaucht hat und eben durch die waagrechte Lage eben der Nordostwind hier verursacht wird. Das ist eine ganz eindeutige Bohrerlage, was man hier sieht. Und was man auch sieht in dieser Karte, was normalerweise nicht eingezeichnet ist, das ist jetzt ein Zufall, dass es hier so ein besonders schönes Bild ist, dass man hier noch diese blau strichlierte Linie mit dem Kaltluftvorstoß drinnen hat. Das ist fast ein Lehrbuchbeispiel. Also 7. Juli 2018, 0 Uhr UTC, Lehrbuchbeispiel für eine weiße Bora. Die Ursache ist das Hochdruckgebiet, in diesem Fall Tiefdruckgebiet, ist ja weit und breit keines zu sehen. Das heißt, es stimmt nicht ganz, ist hier unten in Afrika eins, aber das ist so weit weg, das hat sozusagen in Wahrheit keinen Einfluss, ist also nicht dominant. Also das heißt, ausschlaggebend ist hier das Hoch über Europa und der Hochdruckkeil. Und wenn man sich den Wetterbericht von 7.7. um 6 Uhr in der Früh durchliest, dann steht da Local Gusts of Northeast and Northwest Winds 35 to 45 in the Velebit Channel of Northeast at first up to 50 Knots. Also ja, Nordost- und Nordwestwinde 35 bis 45 Knoten und im Velebit-Kanal sogar bis zu 50 Knoten. Und dann steht weiter noch in der Synopsis, auf das möchte ich hier noch besonders hinweisen, sagt also Synopsis, the ridge of high pressure is intensifying toward the Adriatic from the west. Also das heißt, the ridge of high ist ein Hochdruckkeil, also ein Hochdruckkeil intensiviert, also verstärkt sich sozusagen Richtung Adria, und das ist ein ganz typischer Wetterbericht für die Adria, der immer Bora zur Folge hat. Ja. Also es ist dieser Hochdruckkeil. Und die Ursache ist eben, wie man in diesem Bild schön sehen kann, dass eben dieser Keil, der sich da Richtung Adria und Balkan ausdehnt, eben durch die Form des Keils eben immer so liegt, dass die Isobaren in der Adria eben waagerecht sind und dadurch sich eben der Nordostwind einfach ergibt. Dann habe ich hier noch eine schwarze Bora herausgesucht. Die schwarze Bora findet man eher im Winterhalbjahr. Wie ich schon gesagt habe, ist es ja so, dass das Tiefdruckgebiet dominant ist und nur im nördlichen Bereich des Tiefdruckgebietes, also die nordöstlichen Winde sind, bedeutet so viel wie die Tiefdruckgebiete, oder das Tiefdruckgebiet muss sehr weit südlich durchgehen, und das passiert eben in den Winterhalbjahren. Die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete sind eben im Winter weiter südlich, als sie im Sommer sind. Und so ein Bild habe ich da gefunden, also zumindest in Vorboten einmal, am 20. März 2018 um 18 Uhr. Also ich habe hier wieder das Satellitenbild von der ZAMK-Bodenkarte aus dem Archiv, eben 20.03.2018, 0 Uhr UTC. Und was man da also sehen kann, ist also ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über den Balearen. Hier auch mit zwei Fronten. Die eine Front geht also von bis nach Gibraltar und weiter sozusagen, die andere über Nordafrika, die Warmfront über Nordafrika. Man kann auch hier den riesigen Wolkenfleck eben über den Balearen und dem gesamten Sardinischen Meer sehen. Wenn man dann um 12 Stunden weitergeht, also auf die Bodendruckkarte 20.03.2018 um 12 Uhr UTC, kann man also sehen, dass das Tiefdruckgebiet weitergezogen ist und hier also mehr oder weniger schon bereits über Sardinien hängt. Die Fronten sind etwas weiter östlich davon, also gehen jetzt schon bis Sizilien, die Warmfront ist jetzt schon kurz vor Italien, also im Tyrrhenischen Meer direkt, und man kann auch schon den riesigen Wolkenfleck sehen, also ganz Italien ist mittlerweile bewölkt. Und was man hier besonders beachten sollte, ist, dass genau wie im vorherigen Bild über den Alpen kann man hier sehen, wie direkt, also mehr oder weniger bei Österreich und Schweiz hier die Isobaren waagrecht liegen, sehr eng beieinander sind, also sehr eng zusammengetaucht sind und auch nahezu waagrecht bis auf den Balkan hinunterreichen. Und man jetzt auch dieses Tiefdruckgebiet hat, und wenn man sich ja, nachdem man ja weiß, dass also das Tiefdruckgebiet alle Gebilde in diesem Sektor weiter nach Osten ziehen, kann man also davon ausgehen, dass sich die Isobaren hier, wenn das Tiefdruckgebiet weiter nach Osten zieht, weiter zusammenschieben werden. Also das sieht jetzt schon eindeutig sozusagen oder beinahe nach Nordostwind aus, oder es ist nicht beinahe, es ist jetzt eigentlich schon ein Nordostwind, das heißt das herannahende Tief, es ist aber so weit südlich, dass in Bezug auf die Zentral- und Nordadria sich hier eben ein Nordostwind sozusagen ausprägen wird. Und da habe ich mir auch den Wetterbericht herausgesucht von 20. März 2018 um 12 Uhr, da spricht er von Gusts of Northeast Winds strengthening to 35 to 45 Knots, also Nordostwinde zunehmend auf, also verstärken sich auf 35 bis 40 Knoten. Und dann schreibt er weiter, in the north and part of the central Adriatic up to 70, also bis zu 70 Knoten, and in the Velebit Channel up to 85 Knots, also und im Velebit Kanal sogar bis zu 85 Knoten. Das ist also schon sehr heftig, es ist aber erst der Anfang, wenn man dann weiter blättert und sich die Bodendruckkarte vom 21. März 2018 um 0 Uhr UTC ansieht, da kann man also hier sehen, dass der Tiefdruckkern über dem Tyrrhenischen Meer liegt, sich die Front, also hier eine okkludierte Front, aber es ist im Wesentlichen egal, die Front zieht sich also von diesem Tiefdruckgebiet ausgehend quer über Italien, über die Adria, also durch die Adria durch, auch bis auf den Balkan, reicht zum Teil sogar bis in die Ägäis hinein, beziehungsweise die Kaltfront hier über das Ionische Meer. Es ist ein riesiges Druckgebilde und wenn man sich jetzt eben auf das, was ich schon mehrmals hingewiesen habe, auf die Isobaren achtet, die in der Adria liegen und nördlich der Adria bis Österreich, kann man hier also sehen, wie die Isobaren hier alle in etwa waagrecht in der Karte liegen, in diesem Bereich, also Ost-West ausgerichtet sind und hier auch sehr dicht beieinander liegen. Ja? Also im Vergleich zu dem, wenn man sich solche Bodendruckkarten hier in der Adria öfters ansieht, dann wird man also sehen, dass das in diesem speziellen Fall sehr eng beieinander liegende Isobaren sind. Und das ist ebenfalls eindeutig hier ein Bohrerbild. Im Gegensatz zu dem Bohrerbild aber von Juli, was ich gehabt habe, handelt es sich hier eindeutig um eine schwarze Bohrer. Und zwar deswegen, weil die Ursache eben dieses Tiefdruckgebiet ist. Und eben hier verbunden auch noch mit den Fronten und so weiter. Ja. Sieht man sich jetzt den Wetterbericht dazu an, den habe ich mir herausgesucht aus meinem Wetterbericht-Archiv und zwar vom 21. März 2018 um 6 Uhr in der Früh. Und das sagt er, Gusts of Northeast Winds 35 bis 60, also Böen Nordost 35 bis 60 Knoten, in places up to 80, also stellenweise sogar bis zu 80 Knoten. Und dann schreibt er weiter, and in the Velebit Channel up to 100 Knots und im Velebit Kanal bis zu 100 Knoten Wind. Also das ist sozusagen, glaube ich, eine Wettersituation, wo man nicht darüber diskutieren muss, ob man jetzt einen Hafentag macht oder nicht. Wenn man sich jetzt Situation dann weiter anschaut und die Bilder von den nächsten Tagen dann anschaut, dann geht das also ebenso verheerend weiter und erst am 24.03., also sozusagen 4 Tage nach dem 20., wo das Ganze begonnen hat, hört das Ganze auf oder beziehungsweise schwächt sich etwas ab. Es war also sehr ausdauernd und bestimmt ziemlich unangenehm dort zu sein. Ich habe also ein ziemliches Glück gehabt heuer. Ich habe nämlich genau zu diesem Zeitpunkt einen Überstellungsdörn gehabt und zwar von den Balearen weg, genau zu dieser Zeit. Allerdings haben wir Glück gehabt, wir sind nämlich genau mehr oder weniger gestartet, wie das Tiefdruckgebiet vorbeigezogen ist. Es ist also sehr gut zu segeln gegangen, die ganze Zeit mehr oder weniger am rauen Wind hier mit 25 bis 40 Knoten hinter diesem Tiefdruckgebiet nachzusegeln, also Action genug. Segeln bei Bora ist also dann perfekt, wenn man aus der Adria hinaus will, also wenn man generell aus der Adria-Straße von Otranto und ins Ionische oder sonst irgendwo hin möchte, dann ist natürlich die Bora perfekt, sofern sie nicht eine 100-Knoten-Bora ist, weil man damit eben wirklich schön aus der Adria hinaussegeln kann. Umgekehrt ist es etwas mühsam, durch die Straße von Otranto kann man auf jeden Fall vergessen, wenn man da nordwärts segeln will. Vor der Küste entlang ist es gar nicht mal so schlecht bei einer weißen Bora, die einen gerade in den Sommermonaten meistens treffen wird, hat man in der Regel dann einen Tag Bora oder so und meistens ist es eben eine weiße Bora. Eben in dieser Situation, wenn der Wetterbericht dann von einem Ridge of High, also diesem Hochdruckkeil spricht, ist die Bora eigentlich ein schöner Segelwind und zwar deshalb, weil sie eben quer zur Küste kommt. Man kann daher mehr oder weniger ohne Wenden, egal in welche Richtung, also die Adria ist ja Nordwest, Südost ausgerichtet und die Bora kommt mehr oder weniger genau quer. Das heißt, man kann sowohl nach oben als auch nach unten mehr oder weniger ohne viel Wenden auf einem Bug nach oben oder nach unten segeln. Ist also eigentlich ein sehr schöner Segelwind, wenn man das Ganze handeln kann. Das Gefährliche oder das Unangenehme an der Bora ist eben ihre Böigkeit. Sie kann durchaus, die Böen können also durchaus 2 bis 3 Windstärken über dem normalen Wind liegen und das muss man entsprechend handeln. Bedeutet so viel wie beim Segeln bei der Bora, bei Segeln mit Bora also unbedingt gut gerefft segeln. Also so, dass man eben auch noch die Böen problemlos übersteht. Also heißt so viel wie eher mit zu wenig Segelfläche fahren, dass die Böen also jetzt sozusagen dann nicht zu stark sind und einem da in eine missliche Situation bringen oder sogar eben irgendeinen Schaden verursachen. Was ich gerne auch mache, ist das Großsegel unter Anführungszeichen aus der Hand fahren. Das heißt, ich habe also das Großsegel nicht fix belegt, sondern habe also die Großschot über eine Winch an Deck gelegt und habe die eben in der Hand, dass ich im Notfall, wenn die Bö zu stark wird, kann ich also unmittelbar reagieren und sofort das Großsegel vieren, um eben etwas Druck herauszulassen, und muss man anschließend, wenn die Bö vorbei ist, dann eben wieder dicht holen das Ganze. Und damit bin ich am Ende mit meinem heutigen Podcast angekommen zum Thema Bora. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich gute Bewertungen bekomme für meinen Podcast in irgendeinem der Podcast-Portale, wo man irgendwelche Sternchen abgeben kann. Die Links zu meinen, die ich hier erwähnt habe, werdet ihr natürlich wieder in den Shownotes finden zu diesem Podcast oder eben online auf meiner Seite unter freeskippers.at/podcast. Dort sind alle Episoden aufgelistet mit den Texten und eben den Links dazu. Dort könnt ihr mir natürlich auch jederzeit irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendetwas hinterlassen. Freut mich auf jeden Fall immer, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook unter facebook.com/bhseeler. Ihr könnt natürlich auch dort eine Bewertung abgeben, das würde mich sehr freuen, oder einfach eine Nachricht hinterlassen oder mir eine Nachricht schicken mit Hallo, wie geht's? Oder ihr schickt mir einfach ein E-Mail, ganz klassisch an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viert euch!